This is Radio.
SV Waldheim-Mannhof. Nee, beim SV Mannheim-Waldhof. Waldhof Mannheim.
Schwarze Zeiten gehen wir mit all der Freude und mit dem Schmerz. Zusammen schaffen wir's. Und wieder wollen wir euch kämpfen sehen. Wir wollen euch laufen sehen. Wir wollen euch jubeln sehen. Und singen wieder bald so wunderbar.
Es ist Mittwoch, der 1.10. Wie immer hört ihr Doppelpass live on air. Die Sendung, die nicht nur vor dem Tor den richtigen Riecher hat, auch bei zukünftigen Talenten immer den richtigen Riecher hat. Und unser heutiger Gast ist Kai Hertling.
Ja, Kai, willkommen zur Sendung. Premiere heute für dich. Wir sind froh, dass du gekommen bist. Genau, bist seit 24 bei uns im Verein, wenn ich richtig informiert bin. Erzähl uns mal ein bisschen über deinen Werdegang, fußballerische Natur. Du warst ja sehr, sehr lange in Hoffenheim, das wissen, glaube ich, die meisten. Und erzähl mal ein bisschen darüber, was hast du dort gemacht und wie du dann natürlich auch zum Waldhof gekommen bist, wird wahrscheinlich auch sehr viele Leute interessieren.
Erstmal danke für die Einladung. Danke, dass ich hier sein darf. Schon öfters reingehört bei euch. Ich finde es echt spannend, cool. Die Location hat natürlich auch ihren Charme. Mhm. Passt so ein bisschen dazu.
Die Moderatoren auch, oder?
Ich bin seit letztem Jahr hier, seit August, jetzt ein bisschen mehr als ein Jahr. War dann davor sehr, sehr lange bei der TSG Hoffenheim. Wahrscheinlich, wenn ich es jetzt mal runterrechne, mein halbes Leben. Mhm. Ein bisschen kann man das so in den Raum werfen. Hatte dann aber auch ein halbes Jahr hier beim SV Waldhof 2008.
in der Regionalliga. Sehr schöne Zeit, sehr schöne Erfahrungen. Leider ein bisschen zu kurz. Da gab es den einen oder anderen Grund, warum es dann nicht länger war, aber brauchen wir jetzt nicht in die Tiefe zu gehen.
Okay.
Und, bei der TSG Hoffenheim 2016 meine Karriere beendet, bin dann ins Trainerbusiness eingestiegen. Und dann kam 2024 nach einer kurzen Pause einfach auch die Anfrage vom SV Waldhof mit dem Projekt und mit der Idee, den Nachwuchs wieder im besten, ja, ich sage es einfach mal, anders aufzustellen, neue Strukturen zu schaffen, das als Nachwuchsleiter dann auch, einfach auch, sagen wir mal, die Jugend und die Kinder unserer Stadt wieder auf den richtigen Weg zu bringen beim SV Waldhof.
Okay, wer kam denn also genau auf dich zu? Wie war so dieses erste Gespräch? Also hast du dich schon komplett überzeugt oder sagst, okay, das höre ich mir jetzt mal an, wir sprechen weiter. Also wie war dieser Übergang, also sprich TSG zum Waldhof?
Also Erstkontakt war ja so, dass ich mich mit Anthony Loviso zu der Zeit dann getroffen habe. Mhm. War erst telefonisch mal in Kontakt, dann war es Essen, italienisch, klar, passt ja zu ihm. Ja. Und war echt ein gutes Gespräch und er hat mir dann so dieses Modell mal vorgestellt. Ich bin ein Kind aus der Region, ich komme aus Heidelberg, habe eine Verbindung dann dadurch ganz einfach auch nach Mannheim. Ich bin in Heidelberg geboren, mein erstes Lebensjahr habe ich in Neuostheim verbracht, in der Nähe vom Karl-Benz-Stadion, gab es damals noch nicht, 1984. Und ich mag die Menschen der Region und daher war das für mich schon auch eine Sache, die mich sehr gereizt hat, weil es einfach ein anderer Blickwinkel ist als das Trainerbusiness. Ich fand es spannend und konnte mich dann auch auf das Paket einlassen, ja.
Okay, du warst ja bei Hoffenheim ausschließlich Trainer, also für U23, oder hast du bei Hoffenheim auch schon im Nachwuchsbereich auch schon gearbeitet?
Ich habe nach meiner Karriere war ich 2 Jahre Co-Trainer bei der U23. Mhm. Dann habe ich 2 Jahre die U16 als Cheftrainer trainiert.
Ja.
Dann kurze Zeit ein Intermezzo als Interimstrainer bei den Profis mit 4 Bundesligaspielen.
Ah, 2020?
Ja, dann. Das war Corona-Zeit, 2020 war das.
Ah, okay, genau. Ja.
Dann die U17 übernommen und dann die U23 übernommen.
Okay.
Gleich meinen Fußballlehrer gemacht. Und so war mein Werdegang dann nach der aktiven Karriere.
Okay, und das war für dich dann eine bewusste Entscheidung zu sagen, okay, ich habe jetzt, glaube ich, UEFA Pro-Lizenz nennt sich das oder wie auch immer, weiß ich gar nicht, wie sie inzwischen heißt. Ist es dir schwer gefallen zu sagen, okay, weil du hast ja die Lizenz dann praktisch gemacht, ich bleibe jetzt Trainer, aber hast dich dann doch im Endeffekt für einen anderen Weg entschieden, also jetzt hier beim Waldhof, eher in die Richtung Nachwuchs zu gehen, was waren die ausschlaggebenden Punkte dafür?
Ja, im Endeffekt ist es immer so, im Fußball ist es natürlich sehr, sehr spannend, du kannst viele Themen machen, ich bin trotzdem noch sehr, sehr jung, natürlich war das schon so, dass ich meine Erfahrung als Trainer gemacht habe. Um ehrlich zu sein, hätte ich wahrscheinlich nicht gedacht, dass ich in diese Richtung jetzt gehe. Bis heute war es eine echt gute Entscheidung. Es macht total viel Spaß, weil du natürlich auch deine Ideen verwirklichen kannst. Ich finde, es ist auch ein interessantes Business. Ich könnte mir vorstellen, auch irgendwann mal Sportdirektor zu werden. Mein Ziel ist es, jetzt nicht so sehr zu planen, was wird's, sondern es ist einfach die Sache am Fußball, das mich reizt. Und natürlich ist es jetzt aktuell so, dass ich einfach ein neues Aufgabenfeld kennenlerne. Ich glaube, mein großer Vorteil ist, wenn ich es jetzt einfach mal auf diese Position beziehe, ist, dass ich, glaube ich, wenn man es mal so ins breite Spektrum zieht, ich war selbst Spieler. Ich durfte viele Ligen erleben, auch die Bundesliga. Hatte viele Top-Trainer mit Julian Nagelsmann, Hansi Flick, Ralf Rangnick, Markus Gisdol, aber auch ganz viele andere. Habe aber auch drumherum Menschen kennengelernt, die in Management-Positionen arbeiten, wie Bernhard Peters, Alexander Rosen, Peter Görlich. Und dann ist es so, dass ich jetzt in meiner Position zurückzukommen, einfach die Fähigkeit, glaube ich, habe, ich kann als Trainer denken, weil ich Trainer war, ich kenne die Gefühle eines Trainers, ich kann Entscheidungen nachvollziehen. Ich habe die UEFA Pro-Lizenz gemacht, das bedeutet auch gewisse Qualifikationen. Das heißt, wenn ich ein Spiel sehe von der Tribüne und mit einem Trainer zusammenarbeite, weiß ich ein Stück weit mehr, warum tut er was, weil ich mich reinfühlen kann und auch, sagen wir mal, reindenken kann, um was geht's. Das heißt, mein Vorteil ist, glaube ich, dass wir da eine andere Sprache miteinander sprechen. Was es, glaube ich, aktuell für mich ein Stück weit einfacher macht, auch dem Thema Personalauswahl,
Trainerentscheidung, welchen Spieler holst du? Mhm. Und ich glaube, das macht momentan die Sache sehr, sehr interessant für mich.
Okay. Genau, auf diese Personal oder ja, wie du das aussuchst, kommen wir noch zu sprechen. Nochmal kurz zurück zu dem Punkt. Genau, du hast mit Anthony gesprochen. Ihr habt euch dann geeinigt. Genau, du hast ja gewusst oder ja sicherlich gewusst, wie es um den Nachwuchsbereich beim Waldhof bestellt ist. Was waren so die ersten zwei, drei wichtigsten Punkte, die du angegangen bist, seitdem du hier bist? Wenn wir sagen, okay, wir brauchen hier in diesen Bereichen erstmal ein sehr, sehr gutes Fundament. Oder waren es wirklich so viele Punkte, dass du eigentlich gar nicht wusstest, wo du anfangen sollst? Also was war dein Ziel, nachdem du die Ausgangslage kanntest?
Im Endeffekt ist es ja so, dass wir aufpassen müssen, gerade auch Jugendarbeit ist ja nicht von heute auf morgen. Mhm. Also so ein Projekt, um eine Jugend im Endeffekt so professionell hinzustellen, dass wir dann auch irgendwo einen Benefit haben später mal. Dass wir die Jungs im Karl-Benz-Stadion sehen oder natürlich, das ist auch mein Job, auch wenn es sich natürlich semi-gut anhört, aber ich muss auch monetär denken. Das heißt, auch da kannst du über Transferlöse natürlich auch einen Verein auf gesunde Füße stellen. Und dann ist es für mich ganz einfach so gewesen, dass die Geschichte des Vereins so ist, wie sie ist. Das ist ganz simpel. Und ich glaube, der Verein hatte die größten Erfolge mit Jugendspielern. In den 80ern, ich hatte das Glück, Alfred Schön und Roland Dickhisser persönlich kennenzulernen, aber waren wir so erfolgreich, wir sind in die Bundesliga aufgestiegen, wegen der tollen Jugendarbeit. Mhm. Das ist einfach Fakt. Und dann war für mich klar, okay, komm, lasst uns doch mal versuchen, in der modernen, also in der neuen Zeit, die Geschichte ein Stück weit neu zu schreiben. Was unfassbar schwer ist, weil die Sachlage ganz anders ist. Mhm. Trotzdem ist es einfach auch ein Fakt, dass Mannheim, ich glaube, die zweitgrößte Stadt in Baden-Württemberg ist, enttäuscht, wahrscheinlich die zweitgrößte Stadt. Also das heißt, wir haben regional einfach ein Einzugsgebiet, wo immer noch gleich ist. Natürlich sind die Verlockungen um uns herum viel größer geworden mit Vereinen wie die TSG Hoffenheim, 1905, Darmstadt, die Eintracht. Aber trotzdem sind die Kinder erstmal in unserer Stadt. Und da war es für mich klar, dass wir versuchen müssen, die Kinder hier zu lassen. Ganz, ganz wichtig. Ich finde es ein Schwachsinn, dass ein 10-Jähriger 45 Minuten zum Training fährt. Er verliert Lebensqualität, er verliert soziale Kompetenz. Die Eltern sind sehr unter Stress, wenn sie das dreimal die Woche machen, mit teilweise Vollzeitjob, Teilzeitjob. Wer fährt, macht sie Oma, macht sie Opa. Und dann war für mich klar, wir müssen was bieten, dass die Eltern und die Kinder bei uns bleiben. Sodass wir die guten Spieler versuchen, früher an uns zu binden und ihnen einfach eine Qualität bieten. Okay, wir machen einen guten Job. Und dann dreht sich der Kreis natürlich, dann musst du gucken, und das war am Anfang, welches Personal hast du? Gerade auch das Thema Trainer. Weil wir brauchen einfach da eine höhere Qualität, um die Spieler besser zu machen. Und dann geht es natürlich in diesen Bereich, okay, welche Trainer musst du austauschen, welche kannst du lassen? Und das war für mich so der erste Blick.
Mhm. Ja.
Okay. Jetzt hast du angesprochen, perspektivisch auch monetär, Transfererlöse können ein Weg sein, den Verein finanziell auf gute Füße zu stellen. Gleichzeitig hast du angesprochen, man will gute Jugendspieler auch hier in Mannheim behalten. Ich würde es mal unterstellen oder vermuten, dass das am ehesten möglich ist, wenn man als DFB-Nachwuchsleistungszentrum, als NLZ, zertifiziert ist. Wie ist denn da so der Stand aktuell? Kannst du uns da mal so ein bisschen mitnehmen?
Klar. Und zwar ist es so, dass wir natürlich in dieser Anerkennungsphase, wie es glaube ich auch bekannt ist, wir sind da in einem sehr guten Austausch mit dem DFB. Es ist mittlerweile, ich glaube, das sieht man ja auch in den Medien, nicht mehr ganz so einfach, wie es mal früher war, eine Anerkennung zu bekommen, weil natürlich auch, nehmen wir jetzt das Beispiel Kickers Offenbach, da natürlich auch viele Dinge einfach nicht optimal gelaufen sind, deswegen schaut der DFB genauer hin. Was er dann auch besonders in der Anerkennungsphase macht. Und ich glaube, letzte Woche wurden 23 NLZs nachzertifiziert. Das heißt, die haben da natürlich auch viel zu tun. Wir sind echt weit. Wir haben das Glück, dass wir, und das muss man einfach auch in dem Rahmen sagen, das ist ganz klar, mit der Familie Beetz einfach jemand haben, die uns da total unterstützt, die auch dahinter steht, dass der Nachwuchs, die Kinder, das Soziale unserer Stadt einfach wieder so gepflegt wird, dass es gut wird. Das heißt, auch monetär kriegen wir eine tolle Unterstützung. Und dann ist es so, dass wir verschiedene Themen natürlich beim DFB erfüllen müssen, was für diesen Verein nicht ganz so einfach ist. Und da sind wir echt weit. Es ist aber auch so, dass es nicht von heute auf morgen geht. Okay. Und
wir sind total optimistisch. Wir sind auch so, dass es ja, einfach auch in einem Fenster was zu vermelden gibt. Aber das ist jetzt, ich kann es jetzt selbst nicht sagen, weil der DFB sich da ja auch nicht locken lässt, ob es jetzt 1, 2, 3 oder 6 Monate ist.
Okay. Du hast gerade die Anerkennungsphase genannt. Also sprich, das waren eigentlich sozusagen, oder sind es 2 Phasen. Man erreicht die Unterlagen rein. DFB schaut sich an und sagt, passt. Was, weil du noch gesagt hast, ihr müsst dann trotzdem weiterhin Sachen erfüllen, obwohl ihr praktisch die Unterlagen schon eingereicht habt. Was ist das zum Beispiel?
Ich versuche es mal so ein bisschen transparent zu machen.
Mhm, gerne.
Ja, klar. Also im Endeffekt ist es so, dass du, ich nenne es einfach, du hast die erste Phase, wo du Themen wie Arbeitsverträge, wie Stellenbesetzung erfüllen musst, Beispiel. Du brauchst dann für die erste Phase brauchst du mindestens von der U9, von der U21 bis zur U12 Trainer mit der B-Plus-Lizenz.
Okay, das ist so eine Voraussetzung,
genau. Wenn die nicht. So, das ist eine ganz einfache, simple Voraussetzung. Dann brauchst du Personen, die fest angestellt sind, eine Anzahl. Dann brauchst du Personen, die eine Teilzeitstelle haben. Dann brauchst du Personen, die die Koordination für die Schule haben. Also ganz, ja. ganz viel.
Viele da.
Wir brauchen Pädagogen, wir brauchen Psychologen. Also das ist nicht so, dass das jetzt von jetzt auf nachher geht. Wir brauchen aber auch klare Strukturen. Und ein klares Konzept, für was steht dieser Verein? Was ist unser Ziel? Und das sind so die Themen, die in der ersten, sagen wir mal, in der ersten Phase stehen. Die reichst du dann ein, du stellst es vor. In der zweiten Phase ist es dann so, dass, wenn ich es Phase nennen darf, dass der DFB dann einen Audittermin bei uns macht, weil er dann die Infrastruktur kontrolliert. Mhm. Also, was ist gegeben? Haben wir die Anzahl der Plätze? Wie sehen die Räumlichkeiten aus? Welche Rasenplätze haben wir? Banal, welchen Kraftraum haben wir? Das ist dann das zweite Thema und dann gibt es im Endeffekt nach der Anerkennungsphase den Stempel. Das heißt, dann kannst du sagen, hast du die Kriterien erfüllt, bist du ein anerkanntes NLZ.
Okay.
Und ich glaube, wenn man jetzt weiß, was der Verein für Möglichkeiten hat, ist natürlich dieses Thema nicht ganz so einfach. Und da komme ich wieder zurück, Familie Beetz unterstützt es extrem und das ist dann, glaube ich, auch die Sache, dass das für uns ein großes Glück ist und vor allem für diesen Verein.
Unterstützung heißt in dem Fall monetär, die stellen dir ein Budget zur Verfügung, mit dem du gut arbeiten kannst, wenn du zufrieden bist. Sehr zufrieden, höre ich raus.
Oder? Genau, so kann man das sagen. Ich glaube, wie gesagt, so ein NLZ ist ein Volumen, was jährlich extrem viel kostet. Um dann und wieder zurückzukommen, natürlich mit guter Arbeit, dann auch die Qualität der Spieler zu verbessern, um dann im Endeffekt auch den einen oder anderen Jungen bei uns im Karl-Benz-Stadion zu sehen. Und jetzt nehmen wir das Beispiel, ein B-Plus-Trainer, die B-Plus-Lizenz kostet aktuell, und jetzt muss ich überlegen, ich sage es, ich glaube 4.000 Euro. Allein die Lizenz, kann weniger sein, lass es 3,5 sein, aber so diesen Rahmen. Und das heißt, auch dieser Trainer hat natürlich einen gewissen Anspruch, gezahlt zu werden. Also ganz einfach. Und daher ist es natürlich so, dass das Volumen extrem gestiegen ist.
Okay, du hast gerade auch in dem Zusammenhang einen wichtigen Punkt genannt. Generell, wenn man über das NLZ spricht oder aus deiner Sicht, was zeichnet ein Erfolg von einem NLZ aus? Also ist das jetzt okay, wie bereits schon erwähnt, wir verkaufen Spieler oder Talente, Gewinn bringt ein, ist es der Einsatz in der eigenen Mannschaft, ist es ein Mix von beiden, also was ist aus deiner Sicht so dieses Fundament für ein erfolgreiches Nachwuchsleistungszentrum?
Ich glaube, das Entscheidende an der ganzen Sache ist, dass du die Chance hast, den Kindern, den Jugendlichen eine Werte zu vermitteln, für was dieser Verein steht, für was diese Stadt steht. Das heißt, was heutzutage natürlich so ein bisschen weniger geworden ist, ich bin schon auch noch, auch wenn man mir das nicht glaubt, weil ich bei der TSG Hoffenheim groß geworden bin, auch da ist es einfach auch der Fall, ich bin schon auch Fußballromantiker. So, das ist einfach so. Und das hat man hier in Mannheim natürlich extrem, was ich total schätze, was ich schön finde. Und wenn wir in der Jugend natürlich damit anfangen, die Werte dieser Stadt wieder an den Tag zu bringen, das bedeutet, ey, lasst uns arbeiten. Habt Bock auf Arbeit, weil wir sind eine Arbeiterstadt. Mhm. Habt Lust zu kämpfen, zu fighten. Dann haben wir irgendwann vielleicht auch mal wieder das Thema, dass solche Jungs bei uns in der Profiabteilung aus unserer Stadt sind. Und ich glaube, das ist für einen Verein mega.
Okay.
So, das ist meine Interpretation der Sache. Und da geht es dann einfach um die ganz einfachen Dinge, natürlich die fußballerische Ausbildung, aber wir haben auch die Verantwortung, was passiert denn dann? Weil ich genau weiß, so viele schaffen es dann einfach auch nicht, ihr Geld damit zu verdienen und in den Profibereich zu kommen, sondern wir haben auch die Verantwortung, den Jungs einfach auch eine gute Schulbildung zu geben. Dafür zu sorgen, durch unsere Partner, ey, wir haben hier einen Arbeitsplatz, wir haben eine Ausbildungsstelle, habt ihr Bock drauf? Mhm. Okay. Wir haben die Verantwortung für die Eltern, ich möchte keine Kinder erziehen, das ist nicht meine Aufgabe. Aber ich habe in meinem Leben gelernt, dass Werte sehr, sehr wichtig sind. Und heutzutage in unserer Gesellschaft sind die leider verloren gegangen. Und was meine ich damit? Hallo, danke, bitte, auf Wiedersehen, Handschlag und auch Augenkontakt. Das sind Dinge, die bringen dich unfassbar weit und das ist auch unsere Verantwortung. Dass wir uns so verhalten, dass wir auf dem Platz natürlich eine gewisse Art haben, die zum Waldhof passt. Aber wenn das fertig ist, total anständig, gute Jungs sind. Und ich glaube, auch das gehört dazu. Und dann entwickelst du eine DNA. Mhm. Dann entwickelst du auch was Nachhaltiges, was für diesen Verein bleibt. Und ich glaube, dann wird's gut. Und dann kommen natürlich die anderen Themen dazu, wenn du dann mal die Transferlöse hast, wenn du einen verkaufst. Klar, da brauchen wir nicht drüber reden.
Okay. Genau, also sehr interessant, weil du auch jetzt konkrete Punkte genannt hast, wie man diese DNA oder diese Werte an die Spieler vermittelt. Wenn du jetzt rückblickend, also knapp über ein Jahr jetzt da bist, inwieweit ist das schon gelungen? Und im Endeffekt, das ist ja jetzt nicht deine Aufgabe, sondern eigentlich die Aufgabe von allen. Also sprich auch den Trainern, die du einstellst, Psychologen, Schule etc. Also wie bringt man diese DNA oder die Werte vom Waldhof wirklich so, wie kann man die breit fächern? Also weil wie gesagt, das ist jetzt nicht primär deine Aufgabe, vielleicht deine Idee, aber wie setzt man das im Alltag um? Also da muss eigentlich jeder mal einen Schrank ziehen. Also so würde ich es jetzt interpretieren.
Genau, das ist doch meine Aufgabe, weil im Endeffekt dann doch ich auch dafür ein Stück weit mitverantwortlich bin im Tagesgeschäft, dass ich einfach auch sage, ganz ehrlich, das sind unsere Werte. Mhm. Und dann ist es einfach auch so, dass ich natürlich drauf schaue, wie verhält sich ein Trainer, wie verhält sich der Mitarbeiter, wie macht der Torwarttrainer. Ist es dann auch wirklich so, dass dieses Konzept oder diese Struktur, die ich dann ein Stück weit vorgebe mit meinem Team, klar, wir zusammen, wird die gelebt? Und es wird dann nur so gut werden, wie wir es leben. Mhm. Und es ist nun mal so, dass du halt einfach draufschauen musst. Das heißt, wie verhält sich der Trainer XY?
Okay, angenommen, du siehst jetzt einen, der irgendein Trainer oder Torwarttrainer oder von mir aus auch Spieler, der lebt die Werte nicht oder dreht sie mit Füßen, was machst du denn dann?
Bei mir ist es, ich bin da schon auch sehr direkt und auch ganz ehrlich, und auch, aber auch kein nachtragender Mensch. Sondern ich habe echt das Glück, dass wir gute Jungs da haben, gute Persönlichkeiten, gute Trainer, die dann auch dieses Gefühl haben. Wir haben so eine Mischung zwischen den Alten, Andi Müller ist schon lange da, Maurice Hirsch hat selbst hier gespielt, ist bei uns so 17 Trainer, aber auch so eine gewisse neue Struktur, ein anderer Wind. Und das ist immer, glaube ich, auch die Kunst, die Leute zu finden, die einfach Bock auf die Sache haben. Und jetzt als Beispiel, ich versuche mich mit jedem Trainer zu treffen, den wir dazu nehmen, und erkläre ihm, was bei uns verlangt ist, für was wir stehen. Und dann ist für mich wichtig, die Frage zu stellen, kannst du dir das vorstellen oder halt eben nicht. Und wenn ich dann das Gefühl habe, dass da jetzt, sagen wir mal, nicht die Leidenschaft da ist, über das ganze Thema hinwegzugehen und auch nicht unbedingt den letzten Pfennig rauszuziehen, sondern das mit Liebe und Herz schon mal, dann ist er bei uns willkommen. Dann freue ich mich, habe Bock drauf und gebe ihm die Chance.
Okay. Luca oder Max,
wie gerne. Zufrieden bist du denn mit dem Status quo aktuell? Wie sehr werden denn die Werte schon gelebt am Alsenweg, im Nachwuchsleistungszentrum und generell auch mit dem sportlichen Erfolg, der sportlichen Entwicklung, seitdem du da bist?
Klar, ich glaube, ich habe zwei Kinder. Wenn das mit Werten oder mit Themen, die man anspricht, von heute auf morgen geht, das wäre traumhaft. Bei mir gelingt es dann auch nur sehr, sehr selten. Wenn ich das Gefühl habe, ich spreche es einmal an und dann haben sie es wieder vergessen. Ich glaube, das ist genau die Kunst, dass du es versuchen musst, immer wieder hartnäckig, auch ein Stück weit nervend zu wiederholen. Nur dann wird es gut. Und die Idealvorstellung, der Wunschgedanke ist ja der, wir kriegen einen Spieler in der U9, und der wird Profi. Das ist ja der Wunschgedanke. Und er hat ja so viel Zeit, dann einfach dieses ganze Thema mitzunehmen. Er hatte in Hoffenheim zum Beispiel das Thema, Dennis Geiger kam in der U10 zu uns, wurde Bundesliga-Profi. Mega-Geschichte. Luka Duric spielt aktuell dritte Liga. Der ist in Zutzenhausen geboren und hat einen Profivertrag unterschrieben. Also nur mal jetzt mal überlegen, so geil. Echt, da kriege ich Gänsehaut, wenn ich das höre. Mhm. Und ich habe, ich glaube, ihr seid ewig lang dabei. Und ich glaube, Klaus Schlappner hat mal was extrem Gutes gesagt. Der beste Transfer ist der aus der Jugend. Das ist einfach Fakt. Weil dann nimmst du das mit, was es ist. Finde ich eigentlich einen coolen Satz.
Die Frage, die sich mir gerade stellt, weil wir jetzt viel über, ich nenne es mal Vorgaben, ist jetzt das falsche Wort sprechen, aber wie sehr ist dann dieses Individualtaktische der verschiedenen Trainer noch Thema oder versuchst du die Jungs schon so weit vorzubereiten, dass du sie auf einen ersten Mannschaftstrainer schon abstimmst oder wie läuft das?
Ja, das ist natürlich immer eine schöne Sache. Natürlich musst du als Verein ein Stück weit Vorgaben machen, ist doch ganz klar. Das ist in der offenen Wirtschaft genau das Gleiche. Und ich versuche natürlich auch, meinen Trainern so viel Freiraum zu geben, dass sie sich entfalten können. Und dann geht es ja darum, wann fängst du an, taktisch zu arbeiten und wann geht es dann wirklich um die Entwicklung. Und da ist es einfach so, dass wir natürlich U16, U17 dann schon auch einen taktischen Aspekt haben, ist klar, weil dann musst du das beibringen. Im unteren Bereich ist es natürlich so, dass wir viel einfach auch auf Technik, auf individuelle Qualitäten legen. Ich finde, heutzutage ist es leider so, dass wir zu breit ausbilden. Das heißt, jeder muss alles können. Mhm. Das ist, finde ich einfach nicht gut. Das ist nicht meine Idee von der Sache, sondern wir reden seit Jahren, wir haben keinen Rechtsverteidiger. Ja klar, weil wir alle dann plötzlich ein Rechtsverteidiger in der Jugend muss aber auch links vorne spielen können, eine Stimme sein. So, da geht es dann schon drum, dass du die Dinge, die da sind, einfach auch so lässt, wie sie sind. Und was ist banal? Mir hat mal jemand gesagt, was steckt in dem Wort Verteidiger? Verteidigen. Dann ist es vielleicht mal ein Stück weit wichtiger, dass ein Verteidiger vom SV Waldhof auch mal einen Ball auf die dritte Etage klopft oder ein Tackling gewinnt, wie wenn er im Spielaufbau der Beste ist. Also heißt, du brauchst eine gewisse Mischung von der ganzen Sache. Und das ist das Schöne am Fußball.
Okay, dazu sicherlich passend auch die Frage, die sehr, sehr oft kommt, wenn man über die Jugend oder Nachwuchs redet. Taktische Vorgaben, Spielphilosophie etc. Ich glaube, es war Ajax Amsterdam, einer der ersten Vereine, die das für alle Jugendmannschaften gemacht. Wie ist es denn bei uns? Also magst du das, dieses, okay, wir haben eine Spielphilosophie, die setzen auf Biegen und Brechen durch? Oder ist da ein bisschen Flexibilität angenommen, okay, hier kommt ein Wunderspieler, der passt nicht ins System, aber er kann trotzdem Mehrwert bringen, etc. Also wie sieht da unsere Vision oder aktueller Status aus?
Und ich habe es vorhin angesprochen, für mich ist es sehr, sehr wichtig, dass ich A, einen Verein kenne, aber auch die Stadt. Welche Menschen leben hier? Wir haben sehr hohe Migration, wir haben sehr, sehr viel Individualisten. Wir haben, sagen wir im Fußball, Straßenköter, die so ein bisschen Freiheit brauchen, die aber das Besondere dann auch wieder ausmachen. Wir haben ganz viele verschiedene Charaktere. Und genau das ist unsere Aufgabe, die so zu behandeln, dass sie individuell glänzen können. Und natürlich brauchst du einen Rahmen, aber ein Stück weit eine Freiheit. Und was mir wichtig ist, wenn man im SV Waldhof in der Jugend zuschaut, ist es so, dass ich gerne einfach auch sehe, okay, die fighten. Die sind sehr, sehr unangenehm, wenn man gegen die spielt, weil sie natürlich auch hart sind, ein Stück weit vielleicht auch eine gewisse Mentalität an den Tag legen, die vielleicht ein bisschen anders ist, die Bock haben, arbeiten zu wollen, aber natürlich auch so Attribute wie Wind-Gegenpressing, wie vertikal nach vorne spielen. Ich finde es so, wenn ich jetzt überlege, der Waldhof in der Jugend versucht, Tiki-Taka zu spielen, das passt nicht. Das passt nicht zu uns. Und deswegen ist das einfach so eine Mischung aus vielem. Und dann ist es natürlich auch so, dass du immer wieder gucken musst, wer braucht seinen Freiraum und wie. Und da ist natürlich A, die Verantwortung der Trainer, das zu erkennen und das einfach auch zu leben.
Okay, also das heißt, es gibt aber jetzt nicht von dir die Vorgabe an alle Trainer, wir spielen 4-3-3. So in die Richtung, und wenn einer sagt, ja, vielleicht können wir hier ein bisschen davon abweichen, dann redet er mit dir, oder ist das sozusagen, also gibt es dieses, dass du sagst, wir spielen 4-3-3, das ist unser Grundprinzip, das sollen alle Jugendmannschaften können, weil ich überzeugt davon bin, dass es das beste System ist, warum auch immer, also haben wir das, oder sagt man, schaut man sich das von Mannschaft zu Mannschaft an und sagt, ey, und der Trainer sagt, ich würde mit der Mannschaft lieber, was weiß ich, 3-5-2 spielen, aufgrund dessen.
Es ist natürlich auch so, da sind wir im Aufbau, wenn ich bei der TSG Hoffenheim, VfB Stuttgart, FC Bayern, NRZ-Leiter, dann kann ich klar sagen, wir machen das. Weil wenn ich keinen Rechtsverteidiger habe, hole ich mir einen. So, habe ich keinen Stürmer, hole ich mir halt einen. Mhm. So, in der Situation sind wir nicht. Das heißt, wir müssen natürlich gucken, was für Spieler haben wir, welche Kinder haben wir, was passt am besten zu uns in der aktuellen Situation. Mhm. Weil habe ich einfach keinen Restverteidiger und sage, ich spiele halt Viererkette, dann wird es halt in die Hose gehen, weil dann stelle ich irgendeinen hin. So, und wir versuchen dann einfach auf die Mannschaft das Beste runterzubrechen. Also das heißt, gucken, was passt einfach auf unser Team. Was haben wir zur Verfügung, um die Jungs, die wir haben, die Spieler, die wir haben, besser zu machen. Mhm. Und ich glaube, dann brauchst du halt einfach auch, sag mal, einen Rahmen. Ich finde, wir reden zu viel über Systeme. Wir brauchen einen Rahmen, wo jeder sich irgendwo ein Stück weit wohlfühlt, wo jeder auch seine Rolle hat. Mhm. Das ist ganz wichtig.
Jetzt würde ich das mal ganz kurz nutzen, um vielleicht einen kleinen Schwenk zu machen. Wir brauchen einen Rahmen, wo sich jeder wohlfühlt. Du hast jetzt auch schon miterlebt beim Waldhof in deiner noch recht kurzen Amtszeit am Alsenweg, dass sich auch Strukturen schnell ändern können, Personen ändern sich schnell, hast angesprochen, Anthony Luviso hat damals den Kontakt zu dir hergestellt. Wie kann man sich denn jetzt heute so ein bisschen die Struktur vorstellen? Es sind viele Leute dazugekommen mit Gerhard Zuber, Matthias Schober, die... Was haben die denn so in deiner Arbeit für einen Einfluss?
Genau, Gary und Matthias sind neu dazugekommen. Und es ist so, dass ich mit Matthias, also mit Matthias Schober, im Austausch stehe. Dann geht es dann einfach, wir treffen uns einmal die Woche. Also haben ein Meeting miteinander, besprechen die Themen, die dastehen, gerade jetzt auch U21, U19, weil die natürlich die Mannschaften sind, die sehr nah dran sind. So, welcher Spieler ist interessant, wen können wir mal dazu nehmen? Jetzt gestern hat zum Beispiel der Emanuel Iwe in Bretten in der zweiten Mannschaft gespielt. Wie war es? Erzähl mal. Und so ist der Austausch. Wir haben, glaube ich, ja, fast jeden Tag Austausch, entweder per WhatsApp oder Telefon. Und daher ist es schon auch ein gutes Miteinander. Es ist natürlich auch so, jetzt nehmen wir die Phase, in so einer englischen Woche ist es dann schon so, dass es manchmal dann auch weniger Kontakt gibt, weil klar, Matthias hat dann noch ein bisschen anderes zu tun. Aber das ist schon ein Miteinander und das ist gut. Ich glaube, so Kontinuität tut dem Verein echt gut. Ich finde, wir haben jetzt mit Luke einen sehr, sehr interessanten, guten Trainer gefunden, den ich echt spannend finde. Es macht schon Spaß zuzuschauen, weil er so eine gewisse Ruhe hat. Ich glaube, eine Idee von Fußball, da ist es schon auch so, dass ich gerne Trainings anschaue. Weil ich es einfach spannend finde. Und ich glaube, wenn man so ein bisschen Ruhe reinkommt, Ruhe kommt durch Ergebnisse. Mhm. Und wir es schaffen, Kontinuität auf sagen wir, den Führungsebenen hinzubekommen, dann wäre das schon cool.
Eine kurze Nachfrage, wie war Emanuel Iwe gestern gegen Bretten? Wie hat er sich angestellt?
Echt gut gemacht. Ich finde das natürlich auch immer so, wenn du dienstagsabends deine Jungs spielen in Havelse, du fährst nach Bretten, 19 Uhr, der Platz ist semi und er macht es dann echt gut, ist das schon auch, spricht für ihn. Das anzunehmen, es so zu nehmen, wie es ist, total professionell, fand ich echt cool.
Okay, vielleicht gut. Max, gleich du die nächste Nachfrage, weil du gemeint hast,
du schaust auch gerne gib uns mal einen Status Quo bei der U21, U19, U17. Wie sieht's da aus? Wie zufrieden bist du da aktuell?
Da kommt ein breites Lachen gerade von dir rüber. es ist so, dass wir natürlich in der U21 einfach einen neuen Trainer und einen kleinen Umbruch hatten. Wir sind, glaube ich, gut gestartet mit 3 Siegen in Folge. Haben dann das ein bisschen mal durchwachsen, was für eine U21 okay ist. Das ist ein Punktestand. Wir sind, glaube ich, 4 Punkte hinter dem dritten Platz. Bin ich echt so zufrieden. Klar, wir hätten jetzt gestern gewinnen müssen. Dann wären wir ein Stück weit näher dran gewesen. Aber daher passt es schon echt. U19 ist gut gestartet, sind Zweiter. Tolle Jungs, tolle Spieler. Gute Neuzugänge dazugekommen. Und die U17 ist jetzt aktuell Vierter mit einem Spiel weniger. Auch da echt zufrieden.
Sehr gut, das hört sich doch nach gutem Ausblick in die Zukunft an.
So, vielleicht jetzt noch meine Frage, die ich eigentlich vorhin stellen wollte. Du hast gemeint, du warst schon beim Training vom Luke. Was hat dir da besonders dran gefallen? Oder gibt es irgendwelche Sachen, die er vielleicht anders macht? Gibt es wahrscheinlich bestimmt. Aber ist dir irgendwas aufgefallen, wo du gesagt hast, wow, das ist echt ein guter Ansatz? Also sei es jetzt taktisch, menschlich, wie auch immer, die Trainings.
Ja, es ist ja so, ich hatte es vorhin erwähnt, ich hatte echt auch viele gute Trainer in meinem Leben. Und es gibt junge Trainer, es gibt etwas ältere Trainer, es gibt den Trainer, der den taktischen Ansatz wählt, es gibt den Trainer, der den menschlichen Ansatz wählt, es gibt einer, der sehr emotional coach. Es gibt aber auch Trainer, die ruhig sind. Und zum Glück ist es so, dass ich finde, dass seine ruhige, angenehme Art uns aktuell in dieser Phase echt gut tut. Der Umgang mit den Spielern, also ich gucke jetzt einfach so als Außenstehender, wenn jetzt Trainer auf die nonverbale Kommunikation, welche Gesten gibt er, was bespricht er, wie nimmt er die Jungs mit. Ich finde, die Trainingseinheiten, da ist echt Tempo drin, hohe Intensität.
Okay.
Und daher ist es für mich immer wieder so, ich finde, die Übungen kannst du immer wieder kopieren. Also das ist für mich nichts Besonderes. Es geht um die Art und Weise, wie vermittelst du was und wie vermittelst du deinen Ansatz. Und das finde ich spannend, ja.
Überrascht es dich als zwar Außenstehender, aber sehr nah dran, du bist trotzdem sehr nah dran, dass ein so langjähriger Verbandstrainer so scheinbar schnell die Umstellung schafft? Findest du das, also hättest du überrascht, hättest du so erwartet, hättest du es anders erwartet?
Ich finde, das ist eine Diskussion, die ich eigentlich gar nicht so sehe, weil Trainer ist Trainer. Also das heißt, die Kunst ist, als Trainer zu sein, wie führst du eine Mannschaft? So, und dann ist es, glaube ich, so, dass du, egal ob du jetzt Verbandstrainer bist oder ob du auch mal raus bist aus dem Business, wenn du es mal gemacht hast, kannst du es.
Heißt, du denkst auch von dir, dass du es noch könntest?
Ja, klar.
Ja, okay, dazu hat man eine Frage, Max. Genau, wurdest du vom Verein, war eine User-Frage, ich finde sie gerade nicht konkret, aber da ging es darum, wurdest du schon mal oder während deiner Zeit beim Waldhof gefragt, ob du Interims als Coach übernehmen willst?
Eine spannende Frage, schon mal gefragt wurde. Ich muss mal überlegen, wer war Wechsel von, der erste Wechsel war von
Antwerp, letzte Saison.
Da war ich sehr neu da, nein. Ich hatte jetzt schon vier Trainer erlebt in einem Jahr, das ist auch schon was Spezielles. Das ist so, dass natürlich, wenn sowas gekommen wäre, ich hätte dem Verein helfen können, dann hätte ich es natürlich gemacht. Ich finde, dass die Lösungen so, wie sie waren, dann auch in den Momenten immer gut waren. Und jetzt hoffen wir, wie es eben schon mal gesagt hat, dass es ruhig bleibt.
Das hoffen wir alle, ja.
Dann hätte ich noch die Frage, noch mal kurz zurückzugehen zum Training der Ersten. Wie sieht es da aus mit U21-Spielern bis U17-Spielern? Wie sind die Jungs da eingebunden?
Also ich schaffe es jetzt natürlich auch nicht jeden Tag, das Training zu sehen. Erstmal das vorneweg. Und zu den Jungs U17, klar, die haben wir jetzt noch nicht oben dabei. Die sind auch noch sehr, sehr jung. Das ist natürlich auch nicht immer ganz einfach mit der Schule.
Das war jetzt nur als kleines Beispiel.
Ein sehr gutes Beispiel. U19 ist es ähnlich und dann gibt es natürlich immer wieder den einen oder anderen, dass der oben dabei, oder besser gesagt im Schaufenster steht. Es ist natürlich auch so, wenn du jetzt, glaube ich, Spieltag 8, wir müssen jetzt natürlich auch sagen, im Sommer gab es einen kleinen Umbruch von den Spielern, es gab einen Trainerwechsel, das war jetzt auch nicht unbedingt die ruhigste Phase. Ich glaube, das ist dann immer so in Länderspielpausen, die dann da sind, dass das Thema wird. Bisher hatten wir jetzt dann, glaube ich, mit Lück eine, wo er dann natürlich die Mannschaft kennenlernen wollte. Und dann gucken wir jetzt mal, wie es weitergeht. Es ist so, dass wir auch da über Spieler permanent reden. Also gerade auch jetzt bei uns, Matthias, ich. Wer ist denn interessant? Wen finde ich interessant? Wen sieht er denn? Und ich glaube, der Austausch ist da, ja.
Wen seht ihr denn so interessant?
Boah, ich finde, Namen zu nennen, ist immer sehr, sehr spannend.
Vielleicht
ich glaube,
für uns als Fans so ein, zwei Beispiele.
Als Fans. Ich glaube, wir haben in der U19 total coole Jungs. Wir haben da zwei gute Stürmer. Offensiven Mittelfeldspieler, der interessant ist. Wir haben auch einen guten Sechser. Wie gesagt, ich tue mich da mit Namen echt, echt schwer. Aber ich glaube, wenn man sich die U19 oder auch die U17 anschaut, findet man das relativ schnell raus, wer da so ein bisschen raussticht.
Ich glaube, in der U21 gab es vor ein oder zwei Saisons einen Innenverteidiger, der wurde geredet, dass er sehr nah dran ist. Ich glaube, es war Innenverteidiger.
Okay.
Ja, der ist aber immer noch beim Waldhof.
Ah, es war vor meiner Zeit?
Weil er ist immer noch in der Mannschaft, meine ich. Okay, aber alles gut. Dann
und zu dem Thema ist es natürlich auch so, das muss man auch fair sagen, ich meine, die Jungs müssen sich das auch verdienen. Also das ist ja auch nicht so, dass wir sagen, oh, wir schieben jetzt jeden nach, sondern die Qualität der Jungs bei den Profis ist jetzt auch nicht ganz so schlecht. Das heißt, der muss dann schon auch die Qualität haben, um zu sagen, ja, ich kann da mitlaufen.
Okay, klar, das muss natürlich gegeben sein. Ich habe nach dieser Frage gesucht, war auch eine User-Frage, du wolltest keinen Namen nennen. Jetzt nenne ich einen Daniel Mitsche, geplant oben zu trainieren, U21 Spielpraxis zu sammeln. Warum bislang nicht gespielt? Alter, Kaderbalance, Entwicklungsplan, Fragezeichen.
Daniel wurde geholt von der Profiabteilung, trainiert bei den Profis mit, ein sehr interessanter Spieler, 17. Den hat man dazu genommen, dass wir ihn früh einfach auch ins Training bindet, an den Profi-Alltag bindet, an die Härte bindet, um ihn dann, wenn er 18 wird, einfach auch spielen zu lassen. Das ist für uns die Idee. Mhm. Das sehen wir schon so, dass das ganz, ganz wichtiger, dass man das so dann tut.
Okay. So viel zu Daniel Mitsche.
Genau, ich könnte mir vorstellen, dass man ja auch deswegen junge Spieler mittrainieren lässt oder ja dann die Chance ihnen gibt, sich zum Beispiel zu präsentieren bei der ersten Mannschaft im Training, damit die Jungs auch was lernen. Denkst du, es gibt auch irgendwas, was die Profis vielleicht noch von so einem jungen Spieler, das der Jugend kommt, mitnehmen können? So ein bisschen
in sich. Klar, ich glaube, du kannst von allem was mitnehmen, definitiv. So. Jugendspieler haben ja meistens so ein bisschen das Unbekümmerte, dieses Freche, dieses, ja, einfach auch dieses Stück weit Freie. Klar, das kann man, wenn ich jetzt zurückgehe, ich als Profi fand das immer sehr, sehr interessant. Ich hatte Nadim Amiri zum Beispiel erlebt, der kam hoch, der war unfassbar fresh, wo dann gesagt habe, der war aber auch gut.
Also das konnte sich erlauben, so frech zu sein.
Ja, oder Niki Sülle zum Beispiel, die waren schon echt gut für ihr Alter und konnten dann natürlich auch mit Leistung überzeugen. Aber ich glaube, es ist immer so, dass du dir durch Leistung einfach auch deinen Platz in der Mannschaft erarbeiten kannst.
Absolut. Vielleicht in dem Zusammenhang Jugend, Profimannschaft etc. Wir hatten es im Vorfeld kurz ein bisschen drüber und ich fand es eigentlich sehr, sehr interessant, dass aktuell mehrere Spieler unserer ersten Mannschaft im Nachwuchs im Training helfen. Mhm. Genau, vielleicht sagst du mal ein paar Worte dazu, also welche Jugendmannschaften, welche Spieler das sind, was ist die Grundidee dahinter?
Ja, wir brauchen ja auch trotzdem immer noch kreative Lösungen, das heißt Manpower, Unterstützung, gerade auch in den Jugendtrainingseinheiten. Und die Idee, meine Idee dahinter war einfach, okay, wie kriegen wir es hin, einfach ein Stück weit Spezialisten, das heißt Positionsspezialisten, mit ins Training einzubinden. Als banales Beispiel, Terence Boyd ist bei uns bei der U17 dabei und macht es mit Maurice Hirsch und seinem Trainerteam und ist da zweimal die Woche da und coacht dann gerade auch die Offensivspieler, einen Stürmer. Mhm. Das nimmt dann nimmt die Stürmer von der U17, trainiert mit denen. Das heißt, okay, was ist wichtig? Was brauchst du als Stürmer? Welches Gefühl brauchst du? Wann gehst du auf den ersten Pfosten? Wie bewegst du dich, um dorthin zu gehen? Wie spielst du mit dem Rücken zum Tor? Weil ich dann wieder auf dieses Thema zurückkomme, nicht gleich auszubilden, sondern individuell sie zu fördern auf ihren Positionen, gerade auch in dem Alter. Und da gibt es nichts Besseres, in meiner Interpretation, von einem aktiven Profi lernen zu dürfen. Das heißt, weil der das Gefühl hat, er hat es jede Woche. Und die Struktur ist so, dass wir... Oh, jetzt muss ich überlegen, ob ich es richtig aufzähle. In der U19 haben wir mit Rico Benatelli und Janis Sitan zwei dabei. Janis Sitan echt jung, total cool, dass er das macht. In der U17 ist es Niklas Hoffmann und Terence Boyd. Und in der U16 haben wir dabei Felix Lohkämper und Schippi. Niklas Schipnowski. Und das ist echt, wenn ich dann teilweise draußen zuschaue, wie die es machen, mit wie viel Leidenschaft. Das ist cool. Und meine Voraussetzung an die Jungs war dann, wenn wir es machen, klar, kriegt ihr von meiner Seite gerne die Möglichkeit, euch auszutoben, ob das ein Job für euch ist, aber dann lasst uns das bitte richtig machen. Okay. Was meine ich damit? Seid pünktlich da, besprecht mit dem Trainer einfach mal das Training, dass ihr wisst, um was es geht, welche Themen sind in der Mannschaft, was brauchen die Jungs für eine Ansprache. Und heute war, als ich vorhin im Büro war, war glaube ich, 19 Uhr Training in der U17, gestern Spiel in Havese. Hoffi war um kurz nach 5 da und war einfach total engagiert, Training geplant, wollte wissen, um was es geht. Und ich finde, so eine Verbindung ist schon echt cool. Das macht schon Spaß und vor allem unsere jungen Spieler, die haben große Augen, wenn dann so einer erzählt.
Wahrscheinlich die Jungs merken das ja auch dann, wenn die wir gestern Abend bekommen haben, dass Niklas Hoffmann in Havese gespielt hat.
Klar. Und am nächsten Tag ist er da und leitet Training.
Ja. Natürlich, es gibt dann auch viele Fragen, wenn Terence zum Beispiel trifft, ey, wie hast du das gemacht? Er erzählt dann so, das macht schon Spaß, dazu zu schauen, ja.
Okay.
Also macht auch mir Spaß, dazu zu schauen,
ja. Ja, wird mir wahrscheinlich auch Spaß machen. Wie kam es dazu? Also war das eine Spielinitiative? War das deine Idee? Oder ist das irgendwie, keine Ahnung?
Im Endeffekt war das schon so, dass ich hatte mir letztes Jahr mit Terence, ich glaube, ich war frühstücken, Terence war auch frühstücken, so privat einfach und haben uns mal unterhalten, so ganz kurz. Und dann haben die gefragt, was willst du mal werden, so aus Bock Trainer zu werden? Dann hat er gesagt, ja, dann habe ich gesagt, auf, komm, komm doch mal dazu. Unterhalten wir uns, komm mal dazu. Und so kam das zustande und dann kam es halt so eine Runde, so eine Dynamik mit den anderen auf und dann kam der eine, der nächste.
Da wollten sie alle auf einmal.
Ja, ich glaube, die machen jetzt auch alle, wenn ich mich nicht täusche, beim Bayerischen Fußballverband ihre erste Trainerlizenz.
Okay. Warum machen die das beim Bayerischen?
Also ich nehme mich dann weil der Bayerische Fußballverband das für aktive Profis anbietet.
Als einziger Verband?
Nee, ich glaube, es gibt noch mehrere, aber wahrscheinlich okay. Hat es zeitlich so gepasst.
Ja. Das heißt alles, also auch ein Janne Sietan, der, keine Ahnung, irgendwie Anfang 20 ist. Ja. Das ist spannend.
Ich finde das cool, weil im Endeffekt, was du natürlich auch merkst, ich auch, wir Spieler, wir sind ja immer der Meinung, wir wissen, wie es geht. Wenn sie dann plötzlich am Trainingsplatz stehen und mal eine Übung anweisen müssen, haben sie einen anderen Blickwinkel und sehen die Dinge manchmal dann doch wieder ein Stück weit anders. Das ist cool.
Okay. Ja, auf jeden Fall sehr coole Sache. Auch vielen Dank an die Spieler, die sich da beteiligen. Echt eine super Geschichte. Ja, wir haben noch eine Viertelstunde knapp. Lass uns gerne noch ein bisschen so die Fragen durchgehen. Genau.
Kurzer Einwurf, weil es gerade aufgeploppt ist in dem Moment. Die Buwe-Fabrik hat News. Das Präsidium des SVW verstärkt sich mit dem langjährigen Jugendleiter Matthias Findeisen. Erzähl uns was. Weißt du davon schon was? Oder überrascht es dich jetzt gerade aus dem Nichts?
Also ist die Meldung offiziell?
Ja. Die Meldung ist offiziell, okay. Vor 37
Minuten. Ja, klar, natürlich. Natürlich weiß ich das. Deswegen, wenn sie jetzt raus ist, ja, stimmt. Matthias geht da mit ins Präsidium. Einfach auch, dass man da nochmal eine Verzahnung auch hat mit der Jugend. Ich finde es top. Coole Sache.
Okay, perfekt. Dann haben wir das auch noch kurz abgedeckt. Sorry, ja, dass du rein falsch bist. Das war gerade wirklich Breaking News live.
Ja. Sehr gut. Okay.
Genau, auch jemand, mit dem du, glaube ich, sehr viel Austausch hast grundsätzlich.
Ja, klar, Tagesgeschäft. Ja, klar. Wir sitzen zusammen im Büro täglich.
Okay, dann bleiben wir da bei der Zusammenarbeit. Genau, Kompetenzverteilung, Schnittstelle, Profibereich. Genau, wie ist da die mit Schober zuerst die Nachfrage? Hast du ein bisschen schon mal gesagt, gibt es da Überschneidungen, potenzielle Interessenskonflikte, Entscheidungswege, also sprich Kader, Trainerbesetzung, Budget, wie läuft da die Zusammenarbeit?
Ja, das ist so, dass wir, wie ich schon vorhin gesagt habe, einen guten Austausch, einen engen Austausch haben. Einmal die Woche versuchen wir uns zusammenzusetzen, um dann einfach über Themen zu reden. Banal, ich kann ja ein Beispiel nennen, U21-Besetzung, Trainerteam. War es so, dass ich den ersten Kontakt mit Walid hatte, mich getroffen habe, aber das halt natürlich auch, Matthias, hör zu, ich habe hier einen Trainer, ich finde ihn interessant, ich treffe mich mal mit ihm. Mit ihm gesprochen und dann einfach für mich auch klar war, ey, der ist cool, der ist gut, der tut uns gut, weil er einfach was mitbringt, was für uns wichtig ist. Das dann Matthias vorgestellt und Matthias hat ihn dann auch kennengelernt, war dann der gleichen Meinung und dann haben wir ihn eingestellt. Also es ist so, ich finde es wichtig, dass wir die Themen, die gerade auch im Übergang sind, U19, U21 oder jetzt auch klar U17, dass man da einfach das zusammen macht.
Kannst du noch ein bisschen was zu dem Trainer sagen, der U21, vielleicht für alle, die sich jetzt mit den Jugendmannschaften nicht ganz so auseinandersetzen, was findest du denn spannend an ihm oder wie ist so sein Werdegang ganz grob zusammengefasst vielleicht? Wo kam er her?
Also es ist ja so, dass Richard Wegmann aufgehört hat und wir dann auf der Position jemanden gebraucht haben. Und ich habe echt ein ganz, ganz gutes Netzwerk und hatten dann natürlich auch Trainer hier aus der Region. Und dann geht es immer um dieses Gefühl. Es geht natürlich darum, ey, wie siehst du das? Wie siehst du das als Chance? Wir haben natürlich die Bedingungen, die wir haben. Ist nicht ganz einfach. Und dann, wie ich es vorhin schon erzählt habe, ist dann einfach so, mit Walid hatte ich dann über einen Beraterkollege, aber nicht sein Berater, sondern einen Beraterkollege, die Empfehlung von ihm. Und dann haben wir uns in Heidelberg getroffen zum Essen und Walid wohnt in Freiberg. Also das heißt, mal runtergerechnet, was sind das, 120 Kilometer einfach? 100 Kilometer einfach.
Ja,
und er fährt es ganz trocken. Im ersten Gespräch mir vermittelt, ich will das machen. Ich sehe das als Chance. Ich habe so Bock da drauf. Dann hat er mir natürlich die Idee, wie er Fußball sieht, wie er mit Spielern umgeht, was seine Idee in der U21 ist. Wir saßen, glaube ich, 2,5 Stunden beim Essen. Und mich hat das imponiert, dass einer diese Reise auf sich nimmt und das mehrmals die Woche, um das als Chance zu sehen. Also das heißt, da kommen wir wieder auf dieses Thema, der hat Bock zu arbeiten. Und ich glaube, dann kannst du so eine Chance auch mal geben. Und ich finde es echt gut, wie es dann bisher läuft.
Okay. So viel zum Trainer-Scouting, will ich es mal nennen. Gibt natürlich auch Fragen zum Scouting generell für die Spieler. Eine Frage war, gibt es gezielte, organisierte Scouting-Prozesse? Also gibt es Scouting-Tools, beziehungsweise welche nutzt ihr? Videodaten? Und gibt es oder arbeiten wir schon mit Spieleragenturen im U-Bereich zusammen?
Also mit Spieleragenturen arbeiten wir nicht zusammen. Natürlich ist es so, dass wir, auch ich, über mein Netzwerk den einen oder anderen kenne, wo Empfehlungen dann reinkommen. Wir sind dabei, jetzt einfach ein Scouting aufzubauen, was wir natürlich schon haben, aber natürlich in so einem großen Rahmen. Aber da auch eine Klarheit dann reinkriegen über unser Portal, das jetzt einfach auch neu reinkommt, wo wir die Spieler dann hinterlegen können. Wir müssen immer noch Talenttage machen, wie jetzt auch in Zukunft ansteht. Mundpropaganda ist bei uns immer sehr wichtig. Hey, hier kickt einer, der ist gut, guckt euch mal an. Und dann geht es natürlich so, dass du dir halt einfach Spiele anschaust, Jugendspiele anschaust, dann dir mal den Input einholst. Wir machen viel übers Ehrenamt. Wenn ich jetzt zum Beispiel einfach auch Jungs oder ältere Freunde habe, ey, kannst du mir das anschauen? Was meinst du? Und so ist aktuell unser Scouting. Wir sind aber auch dabei, das zu strukturieren mit Manpower. Kooperation Eintracht Frankfurt ist da natürlich für mich einfach so schon auch eine Partnerschaft, die sehr interessant ist, weil auch da wir jetzt natürlich mit dem Scouting von der Eintracht einen riesen Vorteil haben.
Genau, also darauf gehen wir. Einfach so.
Erzähl uns mal ein bisschen was über die Kooperation, weil
die Vorteile.
Viel bekannt ist ja jetzt so für die Öffentlichkeit nicht geworden.
Genau, also war auch eine Frage.
Und interessant ist es ja schon.
Ja, sehr, sehr interessant.
Dann gehören dir die letzten 10 Minuten, darfst ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern über die... Nee, also wie genau profitiert der Waldhof davon? Also ist es Best Practice Transfer, Benchmark-Spiele, Datenstandards, Spieler, die vielleicht bei der Verein... Also wie profitieren wir konkret als Waldhof jetzt von dieser Zusammenarbeit?
Also man muss ja auch jetzt einfach mal sagen, die Kooperation ist ja im Endeffekt groß ausgelegt schon auch auf den Jugendbereich. So natürlich auch für uns interessant, auch oben, wenn jetzt, keine Ahnung, als Beispiel, die Eintracht hat ein junges Top-Talent im Bundesliga-Kader, leiht ihn vielleicht mal zu uns aus. Aber es geht uns hauptsächlich auch um die Jugendarbeit. Und da ist es dann so, dass wir natürlich einfach auch vom Scouting profitieren. Das heißt, wir sind da wirklich voll dabei. Wir haben den Vorteil, natürlich auch im Austausch mit Trainern, unsere Trainer zur Fortbildung dorthin zu schicken, um da das Niveau zu steigern. Wir haben mit der Eintracht einfach den Vorteil, dass vielleicht sogar junge Spieler, die hier in Mannheim sind, die bei uns spielen, nicht zu früh gehen. Weil wenn die Eintracht sagt, ey, wir haben hier einen 12-Jährigen, den finden wir echt cool, parkt den nochmal bei euch, wir beobachten den. Das ist natürlich auch immer so eine coole Sache, wo für uns gut ist. Regional ist es natürlich so, dass wir versuchen, die Spieler, die dann von der Eintracht nach Darmstadt gehen, so weit zu kriegen, dass sie vielleicht zu uns gehen. Und daher ist es natürlich mit der Eintracht ein echt großer Big Player im deutschen Fußball, was, glaube ich, auch für uns als SV Waldhof Mannheim einfach auch ein Standing ist, dass die Eintracht diese Kooperation eingeht. Zumal ist es halt einfach auch so, dass es Fanfreundschaft gibt, die das natürlich auch noch geil macht. Und trotz allem ist es halt einfach so, dass wir das Ganze einfach leben müssen. Miteinander in Austausch haben. Nehmen wir es als Beispiel. Bei unserem Talenttag vom SV Waldhof wird auch die Eintracht dabei sein, wird mal mit draufschauen, wird da einfach gucken, okay, was können wir machen, wie können wir es machen. Einfach auch für Eltern ansprechbar sein. Ihr braucht nur nicht zu früh wegzugehen. Und das ist die Idee dahinter.
Ist das auch was möglicherweise dann ja Spieler ein bisschen auch reizt, dann in dem jungen Alter oder ihren Eltern dann ja auch zu der Zeit noch, dass man sagt, okay, der Wechsel ist zwar zum Waldhof, aber schau mal, am Horizont könnte irgendwann auch ein Wechsel nach Frankfurt stehen. Zieht es oder nutzt man so ein Argument dann auch mal für sich?
Ja, es zieht.
muss man da aber andererseits nicht auch aufpassen, dass die Eintracht nicht nur an uns als Farming-Team betrachtet sozusagen, dass man da ein bisschen guckt, dass man nicht auch ausgenommen wird so ein bisschen?
Die Frage ist jetzt extra. Klar, natürlich verstehe ich die Frage, ich sehe das aber nicht so, weil im Endeffekt... Ich meine, ich muss nur, jetzt nehmen wir doch einfach nochmal, wir haben die TSG Hoffenheim, wir haben Mainz 05, wir haben die Eintracht um uns herum. wenn die einen Spieler gut finden,
dann kriegen sie ihn auch.
So, das ist halt einfach, Fakt. Und daher sehe ich dieses Problem eher nicht, sondern es ist eher vielleicht ein Stück weit anders, weil natürlich musst du heutzutage, ja, oder hast du viel auch mit Eltern zu tun, und manchmal ist es natürlich auch so, dass man einfach auch mal erklären muss, wie es wirklich ist. Und ich habe noch keinen Spieler in der U12 gesehen, vielleicht kann ich es einfach nicht, aber ich glaube, es gibt wenige, die es können, über den ich sagen kann, oder über den man sagen, der wird sicher Profi. Es wird es nicht geben. Also die Interpretation ist halt immer, was stellt man sich von seinem Kind vor? Das ist manchmal gar nicht so einfach zu handeln.
Okay, also hast du die Erfahrung oft gemacht, dass also jetzt vielleicht auch die Erwartungshaltung von den Eltern einfach total unrealistisch ist, sondern man sagt, okay, er ist jetzt, spielt, ist 12 Jahre, spielt super gut Fußball etc., verbinden die Eltern jetzt automatisch, okay, der wird Profi, weil du sagst ja gerade in dem Moment, das kannst du da so früh noch gar nicht sagen. Also gibt es dann auch immer, dass man die Eltern erden muss und sagen, ey, alles easy peasy, wir schauen mal, aber genau, ist jetzt vielleicht nicht der richtige Ansatz, bei einem Kind von 12 Jahren von erster Bundesliga zu träumen. Also hast du das schon mal so in der Art, oder?
Kann ich mit Ja oder Nein antworten?
Nee, du musst ja schon also,
ja, klar, natürlich, klar. Natürlich, okay. Ist es so, dass es nicht ganz so einfach immer ist, weil es natürlich einfach auch so ist, die Verlockung ist sehr, sehr groß. Und ich finde, dass es heutzutage eh so ist, wir sollten mal ein bisschen den Gang zurückschalten und Kinder auch ein Stück weit Kinder sein lassen, weil ich glaube, das Kind hat so große Träume und natürlich kann das auch früh kaputt gehen. Also weil, wenn jetzt ein junger U12-Spieler vom SV Waldhof, den wir gerne behalten würden, zur Eintracht geht und merkt dann 2 Jahre später, es reicht dann nicht, und wird wieder weggeschickt, da geht schon viel kaputt. Und da muss man dann einfach auch mal die Themen so benennen, wie sie sind. So, und das, was ich am Anfang gesagt habe, unser Job müsste es sein, zu sagen, so gut zu arbeiten, dass sie sich hier wohlfühlen und dann nochmal ein Jahr in Kauf nehmen.
Aber ist das auch nicht eure Aufgabe, deine Aufgabe, als Trainer, da auch ein bisschen drauf hinzuwirken oder zumindest den Eltern oder auch den Kindern klarzumachen, es schafft nicht jeder. Jeder hat diesen Wunsch, der jetzt hier ist. Also wie geht ihr damit um?
Klar, natürlich ist es so, dass wir das ganz klar ansprechen. So. Aber es ist natürlich auch so, dass da kommt so viel dazu, auch schon die sagen wir, das Umfeld der Familie. Was bekommst du von XY erzählt? Wie sehen sie das? Das ist manchmal gar nicht so einfach. Wir versuchen einfach das klar und transparent zu vermitteln, wie wir die Dinge sehen. Das ist unser Job, das, glaube ich, ist auch unsere Verantwortung. Der Rest ist manchmal echt schwer zu handeln.
Dann danke ich dir erstmal an der Stelle, dass du heute bei uns warst. Mit Blick auf die Uhr kommen wir so langsam zum Ende. Eine letzte Frage würde ich gerne noch stellen oder ein kurzes Thema aufmachen. Du hast vorhin angesprochen, du bist großer Fußballromantiker. Ach. Beschreib mal kurz in ein paar kurzen Sätzen für dich, was denn Alsenweg so besonders macht und das Stadion am Alsenweg.
Ich hatte nie groß die Ehre, dort Fußball zu spielen, aber seit dieser Saison schauen wir dort wieder U19, U21 Spiele. Und ich finde es schon auch cool, wenn du da auf der Holzbank sitzt und im Endeffekt diesen alten Charme noch hast. Bernd Helfmann, der schon ewig, ewig lang beim SV Waldhof ist, der hat mir gleich beim ersten U19-Spiel gezeigt, wo er früher immer saß. Das ist mein Platz. Das ist Wahnsinn. Geil. Das ist cool. Das hat schon was. Ich freue mich jetzt auch, dass wir dort wieder spielen dürfen.
Genau, dann
steht... Perfekter Übergang.
Perfekter Übergang. Genau, am 11. Oktober steht 100 Jahre Alsenweg, die Jubiläumsfeier an, auch mit einem Spiel der U21, die an dem Tag sich freut auf sehr viele Zuschauer, auf gut gefüllte Holzbänke am Alsenweg. Nutzt alle die Gelegenheit und holt euch im Vorverkauf euer Ticket. Einerseits entweder am Samstag beim Spiel gegen Osnabrück, wo ihr bitte auch alle natürlich kommt und unseren SV Waldhof unterstützt. Wer es da nicht hinschafft oder es sich da nicht schafft, ein Ticket zu kaufen, kann es auch nächsten Mittwoch ab 19 Uhr beim Dimi erledigen. Genau.
Genau.
So, dann würde ich sagen, mit Blick auf die Uhr beenden wir das Ganze hier. weil eine super interessante Stunde.
Genau, also vielen Dank fürs Kommen. Kai, ich kann dir sagen, viele, viele Fragen, Themen konnten wir gar nicht besprechen. Die Stunde ging wirklich sehr, sehr schnell rum. Deswegen kannst du dich schon gern mal darauf einstellen, dass wir dich nochmal einladen werden, um wirklich alle Fragen zu besprechen. Genau, Aldenweg haben wir erwähnt. Das Spiel kommt am Samstag, 14 Uhr gegen Osnabrück. Bitte alle kommen. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon waren Max, Luca
und der Nennert.
Mannheim, du bist mein Verein, du wirst es immer sein.
Ich geb alles für dich, mein ganzes Leben für dich. Sind die Zeiten auch mal schwer, glaub mir, ich gehe nicht dir.
SV Waldhof Mannheim.
SV Waldheim-Mannhof. Nee, beim SV Mannheim-Waldhof. Waldhof-Mannheim.